Guten Morgen. Der Brief an die Kolosser. Wir sind seit letzten Sonntag in einer neuen Predigtreihe und da haben wir mit dem Kolosserbrief gestartet. Wer sich noch erinnert, da ist es um Menschen, Orte, Namen und um die ersten Verse und um die letzten Verse im Kolosserbrief gegangen. Übrigens, hast du ihn schon aufgeschlagen? Gibt da nur ein bisschen Zeit. Entweder in der Bibel, da ist er auf Seite 884, oder in deiner Bibel-App, oder nach den Korintherbriefen kommt Galater, Philipper und dann kommt der Kolosserbrief. Also es ist wichtig, dass du mitliest, weil wenn du selber mitliest, nimmst du mehr mit und nicht nur da sitzen und berieseln lassen. Das heißt, beim Tun lernst du mehr. Und bei der offenen Bibel, vielleicht auch betend, zuhören ist hilfreich. Und du nimmst mehr mit, das vorab. Wir sind, wie gesagt, in dieser neuen Predigtreihe. Und viele Christen fragen sich, wie lebe ich meinen Glauben im Alltag? Das ist ja so eine wichtige Frage, oder? Wie kann ich das, was ich in der Bibel lese, im Leben als Christ, wie lebe ich das jetzt praktisch? Was erwartet Gott eigentlich von mir? Und der Brief an die Kolosser, den ja Paulus schreibt in der Gefangenschaft, der gibt eine erstaunlich klare Antwort drauf. Und Paulus schreibt an Christen, er schreibt an Menschen, die an Jesus glauben, die Jesus nachfolgen. Er kritisiert sie nicht in erster Linie, sondern er schreibt, weil er will, dass sie weiter wachsen. Und er betet sogar für sie, dass sie weiter wachsen. Und deswegen ist der Brief für uns wichtig, weil wir sind auch als Gemeinde eine christliche Gemeinschaft, die eigentlich ja auch in Abhängigkeit von Jesus sind und andererseits auch wichtig ist, dass man füreinander betet. Und das wollen wir uns in dem Brief anschauen. Und der Brief erreicht die Gemeinde in Kolossee, wo ja Paulus eigentlich nie direkt war. Der Mann, der die Gemeinde gegründet hat, war ja Epaphras, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Und Jahre später hat dieser Epaphras den Paulus in Rom besucht. Und Paulus hat gute Nachrichten von ihm bekommen. Nämlich, dass die Gemeinde wächst und gut gedeiht. Wachstum in der im Glauben, Wachstum in der Liebe und Wachstum in der Hoffnung und in der Gemeinschaft. Und jedes Mal, wenn Paulus von ihnen gehört hat und über ihre Fortschritte gehört hat, hat Paulus für sie gebetet. Und das ist auch für uns irgendwie ein Ansporn, wenn wir von anderen Christen hören, wenn wir von Gemeindegliedern hören oder wenn anrufen, dass wir füreinander beten, oder wenn wir für verfolgte Christen beten in anderen Ländern, soll auch für uns ein Ansporn sein. Und heute geht's, schauen wir weiter im Kapitel 1, mittlerweile hast du sicher schon aufgeschlagen, im Vers 9 bis 14. Diese Verse wollen wir uns heute anschauen und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung ab Vers 9. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten, schreibt Paulus. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Danke Gott für dein Wort, danke für den Kolosserbrief und danke, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. Amen. Wir haben schon gehört, Paulus betet für die Kolosser. Und die Frage ist, wofür hat Paulus gebetet? Es ist nämlich interessant, Gebete von Menschen zu hören, weil Gebete drücken oft Wünsche aus. Ja? Wenn wir beten, kommen wir mit unseren Wünschen und Anliegen zu Gott. Es ist das nichts anderes. Ja, beten ist reden mit Gott, reden mit dem Schöpfer des Universums, ja, der diese Erde wie einen kleinen Punkt gemacht hat und auf diesem Punkt leben Kreaturen wie wir Menschen, die von ihm geschaffen worden sind. Genial, oder? Und wir dürfen mit diesem Schöpfer reden, Beziehungspflege führen. Unsere Wünsche werden in unseren Gebeten ausgedrückt. Paulus schreibt das schon in Römer 10, Vers 1, wo Paulus sagt, mein Wunsch und mein Gebet ist. Und dann schreibt er weiter. Und weiter interessant ist, dass Paulus nicht nur allgemein irgendwas betet, so Herr, segne die Kolosser und ja, schau, dass es ihnen gut geht und dann kommt er zu gewissen anderen Punkten, sondern er betet spezielle Details, er wird wirklich konkret, er geht ins Detail und deswegen ist es auch für uns wichtig und da können wir auch von diesem Gebet von Paulus lernen, wie wir auch konkret beten sollen. Ja? Und beim Beten kann auch helfen, dass wir die Bibel offen vor uns haben. Ja? Das kann uns anleiten und helfen, wenn da nichts mehr einfällt, dann stehen da gute Anleitungen drinnen, ja, nach die wir uns halten können. Und das heutige Thema ist eine gute Anleitung dazu. Worum geht's? Der erste Punkt ist das Erkennen. Ja, ich habe das übertitelt heute die Verse gestärkt mit seiner Kraft. Stärken, ja, braucht man im Alltag, ja, und auch im Gebetsleben, weil wir merken, wir sind schwach, wir sind vielleicht undiszipliniert und da braucht man Kraft. Ja, damit wir Ausdauer haben, da braucht man seine Stärke. Und in Vers 9 betet Paulus ums Erkennen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Ja, wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Geistliches Verständnis und Weisheit gehören zusammen. Und christliches Leben beginnt mit der Entscheidung, wo wir sagen, ja, Herr Jesus, komm du in mein Leben, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben und ich möchte, dass du mein Retter und Herr bist. Und Ziel ist es dann, Gottes Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und Paulus betet für dieses Verlangen der Kolosser, dass sie Gottes Willen erkennen. Ja, was ist jetzt Gottes Wille? Fragt man sie, oder? Was ist das jetzt? Das ist nicht so leicht. Ja? Es gibt einerseits den allgemeinen Willen und den speziellen Willen. Der allgemeine Wille Gottes der ist für alle Menschen gleich. Für dich, mich, für alle. Das heißt, wie können wir den allgemeinen Willen Gottes erkennen? Indem wir die Bibel lesen. Was ist Gottes Plan für uns? Was ist Gottes Anliegen für uns? Weil Gott redet in erster Linie durch die Bibel. Und in der Bibel geht es um die allgemeine Absicht Gottes für die Menschheit. Dass Gott in Jesus Mensch worden ist, dass er diese Rettungstat am Kreuz vollbracht hat, dass wir das annehmen dürfen im Vertrauen, dass wir ein Leben zu seiner Ehre führen, Salz und Licht sein dürfen mit seiner Hilfe und die Beziehung zu ihm pflegen dürfen. Das ist im Prinzip der allgemeine Wille Gottes für jeden Nachfolger Jesu. Dass wir das leben, ja? Gottes Liebe annehmen, leben und weitergeben. Um seine Liebe haben wir ja den 1. Korinther 13 auch ausführlich studiert. Und der spezielle Wille, der ist für jeden anders. Er betrifft das Leben, die individuelle Situation. Wer ist der richtige Partner? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie verwalten wir unser Geld? Es geht um spezielle Details im Leben. Und die findet man nicht alle genau in der Bibel. Da gibt es gewissen Freiraum. Aber die Bibel gibt uns Richtlinien und Prinzipien, die uns leiten sollen. Wir sollen um Weisheit beten. Wir dürfen Rat suchen von älteren Geschwistern im Glauben. Wir dürfen unseren Verstand einsetzen, unser Gehirn benutzen. Und das ist der spezielle Wille Gottes. Ja, der ist für jeden anders. Aber das Wichtige, wofür Paulus hier in erster Linie betet, ist dieses Erkennen. Ja? Dieses Erkennen von Gottes Willen. Und egal wie weit du jetzt da bist, das Spannende ist, wenn wir an seiner Hand gehen, lernen wir ihn und seinen Willen immer mehr und mehr erkennen und kennen, denn wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen dafür. Ja, wer sich keine Zeit dafür nimmt, wird das nicht ausreichend können. Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Ja, regelmäßig, nicht aus Pflicht, sondern mit der Frage und mit der Erwartung, Gott, was willst du mir heute wieder zeigen? Wo kann ich heute wieder was dazulernen? Bete nicht nur um Lösungen, sondern auch für Weisheit, wenn Entscheidungen anstehen. Egal jetzt privat oder beruflich. Oder welche Ausbildung soll ich machen? Ja, das können wir alles im Gebet mitnehmen. Und auch die Frage, hilft mir das, wenn ich das mache, dass ich Jesus ähnlicher werde? Ja, das alles kann uns helfen, Gott mehr zu erkennen. Das ist das erste Anliegen, wofür Paulus hier in Vers 9 betet. Das zweite Anliegen kommt in Vers 10. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Wieder kennenlernen. Ja? Aber jetzt geht es ums Leben. Ja? Das heißt, jetzt geht es auch um das Umsetzen. Ja, ich muss erst einmal was kennen, erkennen, verstehen, rational verstehen und dann muss ich in die Umsetzung gehen, weil wenn es nur Theorie bleibt, dann ist das unnütz, ja? Weil nur Theorie ist trocken. Es muss in die Praxis kommen. Wie sollen die Kolosser leben? Wie sollen wir leben? Das erste ist, denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren. Wir sollen Gott ehren. Ja? Wie ehren wir Gott? Kann man sich fragen. Wie machen wir das? Praktisch. Indem wir auch ihm gehorchen. Gehorsam ist ein Punkt. Ja? Indem wir in die Gemeinde kommen, indem wir die Gemeinschaft pflegen, indem wir auf ihn hören, sein Wort lesen. Das sind nur ein paar Punkte. Wir sollen Gott erfreuen. Ja? Ihr sollt den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Boah, jetzt wird es schwer, oder? Mit allem. Gestern, weiß ich nicht, ob ich mit allem, was ich getan habe, ihn erfreut habe. Aber man soll diese Einstellung haben. Ja? Und wenn ich schon mal das weiß, wenn ich das lese und öfter lese, dann kommt es in mein Bewusstsein und sagt, Herr, hilf mir, ein Leben zu führen, das dich ehrt mit allem, was ich tue, das dich freut. Ja, wir haben in der Jugend diese Armbänder gehabt, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ja, würde er sich freuen, wenn ich das jetzt mache? Wenn ich das denke? Wir sollen Frucht bringen. Der dritte Punkt hier in Vers 10. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist. Frucht bringen. Paulus betet, dass die Kolosser in jedem guten Werk Frucht bringen. Ein Leben, das Gott ehrt, ist nicht passiv, sondern es ist aktiv im Tun. Gutes tun, Dienst an anderen, Dienst in der Gemeinde. Es gibt viele Aufgabenfelder. Es gibt viele Bereiche. Frucht bringen im Beruf. Auch dort darfst du deine Gaben einsetzen. Frucht bringen im privaten Bereich. Jemand, der in seiner Nachbarschaft sich einsetzt, Hilfe anbietet, ein offenes Ohr hat, mitarbeitet, bringt Frucht, ohne dass ich erwarten muss, dass ich immer etwas dafür bekomme. Sondern handeln, indem ich diene. Und das vierte, wir sollen wachsen in der Erkenntnis. Wachsen in der Erkenntnis, ja, zuerst das Erkennen und dann noch das Wachsen drin. Er trennt hier nicht das Tun und das Wachsen im Wort. Und das sind Prinzipien im Leben als Christ. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Fragen stellen bei den Dingen, die wir denken und tun. Ehrt es Gott? Freut es Gott? Ist es fruchtbringend? Und bringt es Wachstum in der Erkenntnis Gottes? Und Paulus betet es für die Kolosser und er möchte, dass wir das auch füreinander beten, für unsere Herausforderungen im Leben, im Alltag, in der Gemeinde, in der kommenden Woche. Nehmen wir das mit. Vier kleine, aber wichtige Prinzipien für unser Leben anwendbar. Im Vers 10. Das heißt, Paulus betet fürs Erkennen, Paulus betet fürs Leben, ja, für das Tun. Das dritte, wofür er betet, lesen wir in Vers 11, für Stärkung. Ich finde das, die Paulusbriefe, ich finde das ja so schön, weil alles so logisch und schlüssig ist. Ja? Weil es ist ja, zuerst muss einmal das kennenkommen, dann kommt das Leben und dann brauche ich ja Kraft auch dazu. Ja? Es ist ja logisch, oder? Weil was folgt daraus? Ja? Dann brauche ich die Stärkung auch. Weil aus mir heraus werde ich das nicht schaffen. Ja, das heißt, ich brauche Kraft. Und das ist im Vers 11. Ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Er schreibt schon, ihr werdet das erfahren. Spannend, oder? Ihr werdet die Kraft, die Stärkung erfahren, damit sie alles geduldig und standhaft ertragen können. Stärkung ist das nächste, der logische nächste Schritt, den man im Leben als Christ braucht. Und Stärkung ist wichtig im Alltag als Nachfolger Jesu. Aber Stärkung in welchen Situationen? Wo ich selber schwach bin, wo ich vielleicht angefochten bin von außen, wo Druck auf mich einwirkt, wo vielleicht Verfolgung passiert, Mobbing, wo ich ausgelacht werde. In solchen Situationen, was brauche ich da? Geduld und Standhaftigkeit. Ja, darum geht es. Ja, das meint Paulus hier, Stärkung mit der Kraft Gottes und eben Geduld und Ausdauer. Das ist wichtig, gerade in solchen Situationen. Das brauchen auch eben Christen, die wirklich aktiv an Verfolgung leiden. Ja, da geht es genau um solche Situationen. Und Paulus schreibt ja im Epheserbrief, der Epheserbrief ist sehr ähnlich aufgebaut wie der Kolosserbrief, im Kapitel 3 im Epheserbrief, Vers 20, schreibt er auch in einem Gebet, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können, ihm gebührt Ehre durch Jesus Christus, die Ehre in der Gemeinde. Mit der unerschöpflichen Kraft wirkt er an uns. Spannend, oder? Kann man sich das vorstellen? Schwierig. Man kann sich das menschlich nicht vorstellen. Ja? Aber letztlich ist es die Auferstehungskraft, es ist die Kraft, mit der Gott Jesus Christus aus dem Toten auferweckt hat. Mit der Kraft ist er heute am Wirken. Wenn du Geduld brauchst, wenn du Standhaftigkeit brauchst, wenn du Ausdauer brauchst, dann bitt um diese Kraft. Ja? Ein Gebet weit entfernt. Oder ein Mensch, der mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, steht in einer schwierigen Situation, gibt er auf oder wie soll er weiterleben, mit welcher Hoffnung? Und er bittet andere Christen, dass sie für ihn beten und er wieder Licht sieht sozusagen, ja, wieder eine Hoffnung kriegt, wieder Stärkung kriegt, wieder Geduld kriegt, wieder ausharren kann in dieser Situation. Und wir dürfen Gottes Kraft nicht unterschätzen, diese Auferstehungskraft. Das Schöne ist, bei Gott ist nichts unmöglich. Das Wort unmöglich gibt es nicht. Das ist in seinem Wortschatz nicht vorhanden. Gestärkt werden. Wenn du das heute brauchst, bete dafür. Oder wenn du das selber nicht kannst, bitte jemanden, der für dich betet. Gottes Kraft ist nichts unmöglich. Paulus betet fürs Erkennen, fürs Leben, für eine Stärkung mit Gottes Kraft und dann der letzte Punkt für Dankbarkeit. Das darf man nicht vergessen. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Die Verse 12 bis 14 runden das Ganze ab. Dann nämlich werdet ihr mit Freude dem Vater danken. Dank kommt da automatisch? Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns aus der Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Jetzt wird noch einmal alles vor Augen gemalt, wofür wir dankbar sein sollen. Das Problem ist eigentlich, wir alle, damit schließe ich mich ein, leiden an einer chronischen Krankheit, nämlich Undankbarkeit. Ja? Nicht nur das Thema Sünde, das wissen wir sowieso, aber Jesus hat uns ja freigekauft, aber auch das Thema Undankbarkeit ist irgendwie präsent. Ja? Und wir lesen das schon im Alten Testament. Die Israeliten murrten gegen Mose, sie beklagten sich gegen ihn, sie jammerten, rebellierten, waren undankbar während der Wüstenwanderung. 7 Stellen lesen wir dort, wo das zentral vorgekommen ist. Und im Kolosserbrief steht, wenn du weiterliest, insgesamt 5-mal die Aufforderung zur Dankbarkeit. In dem relativ kurzen Kolosserbrief. 5-mal schreibt Paulus das, sei dankbar. Seid dankbar, weil es so wichtig ist. Warum erwähnt Paulus das so oft? Weil es eine wichtige Eigenschaft ist im Leben als Christ. Und hier in den Versen 12 bis 14 stehen ein paar Gründe, wenn wir uns das genau anschauen. Wofür soll man eigentlich dankbar sein? Das erste ist, in Vers 12, dass Gott uns fähig gemacht hat, am Erbe teilzuhaben. Das zweite, dass er uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit hat und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt hat. Vers 13. Und das dritte ist, dass er uns freigekauft hat durch unseren Herrn und die Sünden uns durch ihn vergeben sind. Was heißt das jetzt? Das sind alles Gründe aus der Vergangenheit. Ja, Paulus redet hier in der Vergangenheitsform. Freigemacht hat, befreit hat, freigekauft hat. Das ist schon erledigt. Abgehakt. Aber wir dürfen in der Gegenwart, wir sollen in der Gegenwart dafür dankbar sein und in der Zukunft. Und dieses fähig gemacht werden zum Erbteil, ja, das ist ein Fitsein für den Himmel lediglich. Ja, das heißt, manche denken, für den Himmel bin ich da fit? Ich weiß es nicht. Ich muss ins Fitnessstudio gehen, nutzt vielleicht nichts, ja, aber muss ich da fit werden? Aber das Schöne ist, wir können das nicht selber tun. Ja? Aus uns selber können wir es nicht. Wir dürfen uns fähig machen lassen. Gott hat nämlich schon alles getan. Ja, und wenn wir ihn im Glauben annehmen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dann ist es genug. Dann bist du fit. Er hat uns gerecht gemacht. Wenn wir Jesus vertrauen, mit ihm leben, dank ihm dafür. Jesus hat alles getan durch seinen Tod am Kreuz. Wenn dir gerade nichts einfällt, wofür du dankbar sein kannst, dank ihm dafür, für Jesu Tat am Kreuz. Ja. Wenn du unzufrieden bist, schreib 10 Gründe auf, wofür du dankbar sein kannst. Du wirst sehen, die Unzufriedenheit geht so schnell weg. Ja, weil einfach die Dankbarkeit wichtig ist, sich bewusst zu machen. Dankbarkeit verändert. In der Dankbarkeit schenkt Gott Gelassenheit. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Das heißt, wenn wir unter das Kreuz kommen, herrscht nicht mehr die Sünde über uns, sondern sein geliebter Sohn. Er herrscht. Er darf Herr sein, nicht nur Retter, sondern auch Herr im Leben. Das heißt nicht mehr, ich sitze am Steuer, sondern er sitzt am Steuer. Und er hat uns freigekauft, ja, aus der Sklaverei der Sünden. Er hat uns vergeben, Vers 14. Und das sind Gründe, die uns dankbar machen. Gründe, die uns freuen, die uns eigentlich jubeln lassen sollen. Paulus war das so wichtig, ja, dass er das hier gleich zu Beginn im Kolosserbrief erwähnt. Ja. Er macht einmal das Fundament, die Basis. Ja. Was ist wichtig? Und das Wichtige kommt immer zu Beginn. Ja, und dann kommt er zu weiteren Themen. Ja. Aber die Basis ist einmal hier auch diese Dankbarkeit. Und praktisch, wie können wir das praktisch werden lassen? Wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst erinnern, was Gott für uns allgemein und auch für dich persönlich getan hat. Wie hat er dir in der letzten Woche geholfen? Erinner dich an eine schwierige Situation, wo er dich durchgetragen hat, wo du seine Hilfe erfahren hast, wo du gebetet hast, du hast eine Gebetserhörung erlebt. Erinner dich dran, weil die positiven Sachen vergessen wir so schnell. Das Negative, das brennt sie ein, oder? Das ist irgendwie paradox. Und das Positive vergessen wir so schnell. Aber wie kannst du dich erinnern? Indem du es vielleicht aufschreibst. Ja, dann fällt es dir leichter, dich zu erinnern. Danke Gott dafür, danke ihm im Gebet. Nicht nur heute, wo es passiert ist, sondern vielleicht auch nochmal morgen und übermorgen, dann erinnerst du dich wieder leichter. Also nicht nur bitten, sondern auch danken. Und Dankbarkeit soll unsere Motivation sein. Das heißt, Paulus Gebet soll auch für uns eine Motivation sein und uns helfen, in unserem Gebetsleben und in unserem Gemeinschaftsleben weiterzukommen. Das heißt, mit der offenen Bibel zu beten. Ja, weil hier viele Gebetshilfen drinnen sind. Das ist wie Krücken. Ja, einer, der nicht gehen kann, braucht Krücken. Manche kennen das, oder? Wenn man eine Operation gehabt hat und die braucht ein paar Wochen oder Monate, bis ich wieder auf die Beine komme, brauche ich Krücken. Und in der Bibel sind gute und hilfreiche Krücken. Die Bibel ist voll davon. Nutzt es. Erkennen, leben, Stärkung erfahren und dankbar sein. Das ist, worum es geht. Gestärkt mit seiner Kraft. Nehmen wir uns Zeit, einen Moment der Stille. Denken wir nach über das Erkennen seines Willens. Vielleicht möchtest du im Gebet, in der Stille mit Gott reden, um ein Leben zu seiner Ehre, um das Erleben seiner Stärke und wie einfach die Dankbarkeit dich noch mehr prägen soll. Nehmen wir uns eine Minute Zeit. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du diese Worte aufschreiben hast lassen, dass wir das lesen dürfen, dass wir es verstehen dürfen und dass du uns jetzt schon Fülle schenkst im Leben. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen und bitte schenk, dass wir ein Leben zu deiner Ehre führen. Danke, dass du uns stärken möchtest in den Herausforderungen. Und wir bitten dich, dass wir dich noch mehr und mehr kennenlernen und dass du uns hilfst, deinen Namen zu verherrlichen. Im Alltag, in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.